Radio 1, nur für Erwachsene.
Fremdenhass, Rechtsradikalismus, NSU, Pegida. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen in Ostdeutschland wütender als der Rest der Republik sind. Es gibt ja unzählige Erklärungsversuche. Es gibt Politik-Sachbücher mit soziologischen Erkenntnissen. Aber trotzdem, so richtig näher diesem Problem, das man da spürt, sind wir alle noch nicht.
Die in Dresden geborene Schriftstellerin Ines Geipel, die nimmt dieses Thema persönlich und beschreibt in ihrem neuen Buch anhand ihrer Familiengeschichte das gesellschaftliche Klima in Ostdeutschland und wie es dazu kam. Und dieses Buch heißt Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass.
Guten Tag, Frau Geipel.
Guten Tag.
Der Tod Ihres jüngeren Bruders wird ja so zum Ausgangspunkt für Ihr Buch, also auch für Ihre Erinnerung. Angefangen, und jetzt müssen wir wirklich ganz schön vorlegen, angefangen beim Großvater, der als Nazi ja richtig Karriere in Riga gemacht hat. Dann geht's auch noch über Ihren Vater, der war Agent bei der Stasi. Und ich habe mich relativ am Anfang dieses teilweise sehr, sehr heftigen Buches gefragt, warum sind Sie diesen persönlichen Weg der Aufarbeitung gegangen?
Ja, ich glaube, Sie haben es ja schon gesagt, wir haben den Eindruck, wir sind in einem hochpolitischen Jahr. Es geht um die Wahlen, der Osten kippt. Klar gibt es die Frage, was kippt da eigentlich und warum kippt es und stimmt es überhaupt, dass es kippt? Und ich glaube, wir haben relativ viele Entlastungserzählungen gehabt. Viel Thema war jetzt, der Osten ist zornig ab 89. Wir sind die Gedemütigten, die Abgehängten. Und ich hatte immer das Gefühl, das springt alles ganz schön kurz. Ich wollte nochmal diesen Osten auf die lange Schiene legen, auf die lange Zeitschiene. Und mich fragen, wie setzt sich denn das nun in so einem Binnenraum einer Familie zusammen? Was ist da gesprochen? Was ist nicht gesprochen? Wo sind die Löcher? Und warum? Ja, warum ist es so schwer? Na klar, wenn es um Familie geht, geht es ja immer ums Eingemachte. Und warum wird da so sehr viel wegmoderiert? Was ist geklärt? Was konnte geklärt werden? Also es gibt unendlich viele Fragen. Wir sind ein bisschen müde dieses Problems, aber das Problem ist nicht müde. Also müssen wir es anschauen.
Und wie haben Sie es geschafft, also jetzt wirklich in den Nebel der DDR einzutauchen, fast 30 Jahre nach dem Mauerfall?
Haben Sie den Eindruck, dass es alles so neblig ist? Also ich finde schon, 30 Jahre, sagen wir, und natürlich würde man denken, auch für ein eigenes Leben sind 30 Jahre ein Wort. Aber ich weiß nicht, es ist doch nicht viel Zeit. Also mein Eindruck, also ich war 29, als die DDR zu Ende war. Ich bin 1960 geboren. Und diese 29 Jahre DDR waren für mich sehr viel länger als die 29 oder 30 Jahre ja jetzt nach 89. Das kann viele Ursachen haben. Aber das wissen wir doch, wenn man über Generationen spricht, und ich schreibe nun tatsächlich viel über Generationen in diesem Buch, dann geht es natürlich um Prägungen, um Denkmodelle, um das, was uns sehr früh sozusagen in die Spur gestellt hat. Und wo ich schon den Eindruck hatte, wenn ich mir das überlege, diese massiven Trauerstörungen im Hinblick auf die Väter, die Großväter, die Onkel, die Brüder, die im Krieg geblieben sind. Was konnte man denn tatsächlich in der DDR, in den Archiven daraus bosseln für sich? Wer ist denn nun wirklich losgegangen nach 89 in die Archive und hat das geklärt? Also ich dächte schon, dass man das alles ruhig nochmal fragen kann.
Zu Ihrem Vater, weil den haben Sie ja durch Ihre Studien, man kann schon sagen, noch etwas genauer kennengelernt. Der war als Stasi-Agent 15 Jahre lang wohl mit verschiedenen Identitäten im Westen unterwegs. Wussten Sie da vor Ihrer Recherche schon irgendetwas von Ihrem Vater? Ich habe mich mal gefragt, wie wurde denn Ihnen als Kind der Beruf des Vaters erklärt?
Ja, der Vater hatte natürlich einen bürgerlichen Beruf, einen ganz offiziellen Beruf. Er war Direktor des Pionierpalastes in Dresden. Und dieses andere, sehr verdeckte Leben, das blieb völlig unbesprochen und außen vor. Also wenn es denn die Frage der Kinder gab, wo ist denn der Vater, dann war der auf Lehrgang. Und dann konnte man höchstens atmosphärisch oder seismografisch an dieser merkwürdigen Gangart des Vaters rausfinden, dass der ein ziemliches Problem hat. Aber wie ist das bei Kindern? Ja, also die spüren, dass was nicht stimmt. Aber sie müssen ja tatsächlich erst mal ziemlich durch einen Nebel. Und das konnte ja tatsächlich, und das gilt für alle Familien, ja, nicht jeder. Sie werden sich ja die Frage stellen, ja, SS und dann Agent, ist das nicht ein bisschen extrem? Aber die Familiengeschichten standen ja alle unter Druck, ja, egal ob du nun Opposition warst, Mitläufer warst oder aus einer Täterfamilie oder belasteten Familie kamst. Also Diktatur ist Diktatur, das können wir ja nicht einfach so wegmoderieren.
Inwieweit war denn Ihre Familiengeschichte, sagen wir mal, symptomatisch für Familienstrukturen in der DDR?
Naja, wie gesagt, ich bleibe dabei, an einem Extrem wird auch ein Prinzip kenntlich, sichtbar. Viele werden sagen, nö, wir haben es gut gehabt und wir saßen auf der Wiese und haben das Bier getrunken. Ist doch alles in Ordnung. Jedem bleibt seine Lebenszeit, seine Lebensfreude. Aber was wir eben, glaube ich, über lange Zeit nicht hingekriegt haben und wo es ja immer noch ein bisschen stolpert, ist, das politische System anzuschauen. Und hier war es mir wichtig, in diesem Buch nochmal zu sagen, warum ist so schwer? Es ist ja nicht ein Vorwurf, sondern es ist ja einfach die Sache, dass ich glaube, das ist unwahrscheinlich viel verlangt. Und der Osten war überfordert mit dem Anschauen einer Doppeldiktatur. Mir geht's in dem Buch natürlich nochmal um bestimmte Mythen auch der ostdeutschen Erinnerungskultur. Also ich habe ein ziemlich dickes Kapitel mir nochmal Mühe gegeben, das ziemlich klein bei Bein aufzuschreiben. Was hat es nun gehabt mit diesem Buchenwald und was ist mit diesem Buchenwald versucht worden? Also diese, ja, ich sag's jetzt mal knapp, internalisierte Opferexistenz des Ostens, da wollte ich nochmal ran. Und ich weiß, dass das immer sehr, sehr affektiv behandelt wird, dass mir viele Journalisten sagen, da kannst du dir viel Mühe geben, da ist nichts, da kommen wir nicht ran, das bleibt, wie es bleibt. Ich versuche es trotzdem und habe es nochmal aufgeschrieben und es ist konkret, es ist belegt. Ich habe mir viele Archive angetan über die Zeit. Also wer will, der kann.
Wer will, der kann und sollte. Frau Gabel, Sie sagen, dass man sich die ostdeutsche Vergangenheit eben nicht erst ab 1989 anschauen darf, sondern eigentlich die Analyse gleich nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen sollte. Warum, glauben Sie denn, wurde so lange diese unrühmliche Vergangenheit in der DDR totgeschwiegen? Was wurde damit bezweckt?
Ja, zunächst mal, man darf ja alles, ja, und es passiert ja auch alles. Also wir sind jetzt die Migranten, die Ostdeutschen, wir sind die Abgehängten, wir sind die Gedemütigten. Und mir ging es eben um diesen Punkt zu sagen, Gedemütigte ab 90, es war ein ruppiger Prozess, das wissen wir alle, aber ich wollte auch nochmal über die Demütigung vor 89 ausdrücklich schreiben und eben über diese lange Diktaturgeschichte. Und wenn wir über Diktatur sprechen, dann sprechen wir natürlich sofort und automatisch auch über viel strukturelle Gewalt. Und Sie wissen, als Schriftstellerin, ich habe auch viele Jahre mich also in der Opferarbeit betätigt, Dopingopferhilfeverein, also was da alles an Geschichten, an wirklich kaputt gemachten Leben auf den Tisch kommt, ich glaube, das kann uns doch nicht ruhig lassen. Das ist doch nicht, das ist doch alles nicht Geschichte, weil die Menschen sind doch da und sie sind ja noch nicht mal alt. Ja, also da geht es um Menschen, die sind heute 40, 45 und kommen nicht ins Leben. Also ich finde schon, dass wir mit Fug und Recht, und das sage ich noch mal ganz, ganz ausdrücklich, das kann man dem Osten nicht anlasten, sondern das ist einfach eine Geschichte, die hat stattgefunden und die gehört angeschaut. Und vor allen Dingen gehören die, die kaputt gegangen sind oder die es sehr, sehr schwer haben, eben, denen gehört die Hand aufgemacht und die Geschichte angehört. Und das hat was mit Wahrnehmung und Anerkennung zu tun. Und da meine ich schon, dass wir im Osten noch ein paar Wege gehen können.
Ja, zumindest das Schweigen über die Vergangenheit, das gab es ja auch im Westen genauso eigentlich. Die Aufarbeitung und das Anerkennen von Schuld, das kam eigentlich auch erst durch die 68er-Bewegung. Warum ist sowas Ähnliches nicht auch in der DDR passiert?
Naja, wenn man das wirklich zeitlich mal anschauen würde, wären wir jetzt im Jahre 1975. Also wir wären eigentlich kurz nach 68. Und insofern finde ich dieses 30 Jahre Mauerfall, ja, das ist so ein bisschen symbolisch, aber wieso? Es könnte doch ein gutes Jahr sein, wo man sagt, okay, wir reden, wir sagen, was wirklich eben auch davor mit uns geschehen ist und wir wertschätzen, die mit starkem Rückgrat, mit aufrechtem Gang durch so eine Diktatur gegangen sind, die womöglich auch viele, viele, viele leben ja auch gar nicht mehr, die können gar nicht mehr sprechen. Und die nehmen wir aber in unsere jetzige Erinnerungskultur auf. Und also ich weiß natürlich, dass es da auch viel Widerstand gibt, aber das ist ja eine Frage der Aushandlung auch, ja, einer öffentlichen Aushandlung. Was erinnern wir? Und wenn wir in einem Prozess jetzt sind, dass auf einmal die Täter sich zu Opfern erklären, wie das gerade gut zu beobachten ist, dann finde ich schon, sollten wir sehen, dass sich das nicht so dreht, Geschichte nicht so dreht. Es ist kein, ja, es ist sozusagen, Erinnerungskultur ist ja nichts, was feststeht. Das muss man, das ist wie jeden Tag Rasen mähen. Also da muss richtig auch gearbeitet und diskutiert werden und das macht ja auch Spaß.
Haben Sie denn das Gefühl oder vielleicht auch die Hoffnung, dass so eine Aufarbeitung in nächster Zeit passieren könnte? Weil man hat ja wirklich, wie Sie auch gerade kurz gesagt haben, das hat schon das Gefühl, dass es so gerade eher in die andere Ecke geht, dass man noch mehr wegdrückt.
Ja, der Trend ist eindeutig, aber gleichermaßen, ich bin wirklich im Moment viel unterwegs, auch mit diesem Buch und übernächste Woche in Perleberg, auch viel in Brandenburg. Und meine Beobachtung ist, dass sehr, sehr viele, eben gerade weil wir in so einem nervösen Jahr sind, sehr, sehr, sehr viele Menschen suchen, dass sie wirklich auch selbst in die Archive jetzt gehen, zu ihrer eigenen Geschichte gehen. In den Veranstaltungen sitzen vor allen Dingen die 18-, 19-, 20-Jährigen und da erzählen mir, Mensch, jetzt weiß ich wenigstens, warum das immer so ein Mehltau war um mich herum. Jetzt wird das alles ein bisschen klarer und wir können doch nur auf diese Dinge hoffen, die passieren und die gut sind. Und ich weiß natürlich, dass in den Schulen, wenn Lehrer in Brandenburg ihre Schüler fragen, die Eltern aufschreiben, der 9. November 89 war der schlimmste Tag meines Lebens. Und das finde ich jetzt das Besondere, die Schüler anfangen sich zu schämen dafür. Und da finde ich schon, ist immerhin was passiert. Mhm.
Das sagt Ines Geipel und ihr sehr empfehlenswertes Buch Umkämpfte Zone, Mein Bruder, der Osten und der Hass ist im Klett-Cotta Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Geipel.
Ich danke auch sehr.